beginnen tue ich mit einem Zitat von meinem ehemaligen Nachbarn in Oxford, der den Glauben einmal so beschreibt. Glaube ist eine faule Ausrede, ein Vorwand, nicht mehr denken und seine Überzeugungen rational begründen zu müssen. Glauben bedeutet, überzeugt zu sein, trotz, ja vielleicht sogar wegen mangelnder Belege. Das ist natürlich eine interessante und auch kontroversielle Definition von Glauben. Wenn das wirklich Glaube wäre, würde ich sagen, dann interessiert es mich nicht. Also wenn es wirklich so gegen das Denken sein muss und wenn es dafür gar keine Belege gibt, nur der Glaube, den ich selber kennengelernt habe, der Glaube, den ich selber lebe, hat mit dieser Definition des Glaubens von Richard Dawkins, stammt die emeritierte Biologieprofessor an der Universität Oxford, gar nichts zu tun. Ich möchte auch drei Aspekte vorstellen zu dem Argument, das ich entfalten möchte. Und zwar erstens die Praxis der Naturwissenschaft kurz beleuchten, zweitens die Möglichkeit der Naturwissenschaft und drittens die Ergebnisse der Naturwissenschaft mit euch diskutieren. Also ihr seht es in meinem Vortrag, werde ich den Wissenschaftsbegriff im englischen Sinne von Wissenschaft auf Science einnehmen, weil wir sind erst über Naturwissenschaften reden, über deren Voraussetzungen und deren Ergebnisse, aber man könnte natürlich auch andere Wissensgebiete und Wissenschaftszweige in der Diskussion über die Begründbarkeit des Glaubens hinzunehmen. Der erste Punkt ist der, die Praxis der Naturwissenschaft ist weltanschaulich ergebnisoffen. Das liegt eigentlich auf der Hand, aber immer wieder wird suggeriert, je mehr man sich damit auseinandersetzt, je mehr man die Naturwissenschaften versteht, je mehr wir erklären können, je mehr wir verstehen, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch an einen Gott glauben, sondern dann sind wir aufgeklärte Menschen, faktenorientierte Menschen und lassen den Glauben zurück, als quasi ein Kindheitsphänomen vielleicht. Und das stimmt aber in der Praxis nicht. Es gibt ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Atheisten sind, andere, die Agnostiker sind und andere, die Gläubige sind. Und mit ihrer wissenschaftlichen Praxis hat das zunächst einmal gar nichts zu tun. Ein Beispiel aus der Uni, die ich am besten kenne, weil ich am längsten dort war, aus der Universität in Oxford. Auf der linken Seite sind zwei naturwissenschaftliche Professoren, auf der rechten ebenso. Die haben alle Lehrstühle in Oxford, haben also zumindest ihre Wissenschaft gut genug betrieben, dass sie dort eine weniger bekommen haben. Links oben, den kennt man wahrscheinlich am ehesten, das ist der Richard Dawkins, eben schon zitiert, emeritierter Biologieprofessor. Rechts daneben Art Lewin, der Professor für theoretische Physik an der Universität des Oxford ist. Dann links unten Peter Atkins, der Professor für Chemie an der Universität Oxford war bis zu seiner Emeritierung. Und rechts unten der John Lennox. Mathematiker und Wissenschaftstheoretiker. Die beiden Linken sind bekannt dafür, und ich habe diese vier ausgewählt. Es gäbe natürlich noch viele mehr, die man auswählen könnte. Natürlich auch Frauen, die zu diesen Themen sich geäußert haben. Jetzt an der Universität Oxford habe ich die vier ausgewählt, weil ich sie am besten kenne und weil ich alle schon erlebt habe, wie sie über ihren Glauben oder eben über ihren Nichtglauben, über ihren Atheismus gesprochen haben, auch in öffentlichen Diskussionen. Dawkins und Atkins sind ganz vehemente Atheisten, die sagen, als denkender Mensch sollte man den Glauben aufgeben. Auf der anderen Seite Lewis und Lennox, nicht nur gläubig in einem Sinne, dass hinter dem Universum eine große Intelligenz und Kraft steht, sondern auch an einen persönlichen Gott glauben, in ihrem Fall an den christlichen Gott. Alles herausragende Wissenschaftler, ganz unterschiedliche Überzeugungen, wenn es um die Gottesfrage geht. Ein Beispiel noch aus dieser Reihe, wäre links im Bild, sieht man James Watson und Francis Crick, die bekanntlich die Doppelhelixstruktur vom DNA-Molekül entdeckt haben, dafür den Nobelpreis bekommen haben. Und later war James Watson der erste Direktor des Human Genome Projects, das dann im Jahr 2000 damit kulminiert hat, dass das Erbgut, das menschliche Erbgut zum ersten Mal sozusagen vulgär entschlüsselt wurde, also eine vollständige Sequenz vorlag. Nach ihm hat dieses Projekt Francis Collins übernommen, der hat sie dann zum Abschluss gebracht. Die beiden waren also jeweils Direktoren des Human Genome Projects. James Watson, wieder ganz vehementer Atheist, Francis Collins, interessante Biografie. Er hat nämlich die Naturwissenschaft zunächst als Atheist zu studieren begonnen, war im Promotionsstudium der Physik schon und ist dann über Argumente und über für ihn belastbare Gründe zum Glauben gekommen, zum Glauben an Gott, in seinem Fall auch zum Glauben an den christlichen Gott. Darüber schreibt er auch in seinem Buch, das auf Englisch heißt The Language of God, A Scientist Presents Evidence for Belief. Also ein Wissenschaftler liefert Gründe für den Glauben, Francis Collins, und hat darin zum Beispiel folgende Passage. Ist im modernen Zeitalter der Kosmologie, der Evolution und des menschlichen Genoms eine tief zufriedenstellende Harmonie zwischen der wissenschaftlichen und der spirituellen Weltanschauung möglich? Ich antworte darauf ein lautes Ja. Meiner Ansicht nach besteht kein Konflikt darin, ein rigoroser Wissenschaftler zu sein und an einen Gott zu glauben, der ein persönliches Interesse an jedem einzelnen Menschen hat. Also auch Collins, nicht nur irgendwie ein Gott der Philosophen und der Mathematiker, sondern ein Gott, der ein persönliches Interesse an jedem einzelnen Menschen hat. Damit ist der erste Punkt schon abgeschlossen. Was habe ich gesagt? Eigentlich nur, dass es eben ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die in der Gottesfrage zum Schluss kommen, es gibt keinen Gott, und diesen Standpunkt vehement vertreten, und andere, ebenso ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, es gibt einen Gott und ich setze mein Leben drauf. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber es wird in der öffentlichen Diskussion nicht immer so wahrgenommen, deswegen erwähne ich es. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel der Präsident der österreichischen Akademie der Wissenschaften, der berühmte Quantenphysiker Anton Zeilinger, wie letztes Jahr erlebt bei einem Vortrag, und da hat er geschlossen mit dem Heisenberg zugeschriebenen Zitat: Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, doch am Grunde des Bechers wartet Gott. Und das hat er zustimmend erzählt, eben auch ein österreichischer Wissenschaftler in Quantenphysiker Zeilinger. So, dann die Möglichkeit der Wissenschaften. Und da wird es jetzt ein bisschen komplexer, da muss man genau mitdenken. Es ist ein in der wissenschaftlichen, vor allem wissenschaftstheoretischen Literatur, breit diskutiertes Phänomen. Und dennoch sind wir im Alltag so daran gewöhnt, dass Wissenschaft funktioniert und tolle Ergebnisse liefert, dass wir nicht drüber nachdenken. Nämlich das Phänomen, dass die wissenschaftliche Forschung von ihrer Möglichkeit her erklärungsbedürftig ist. Einer, der viel dazu geschrieben hat, ist Albert Einstein, hat immer schöne Aphorismen geprägt, zum Beispiel diesen: The most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. Also das Unverständlichste im Universum ist, dass es verständlich ist. Er entfaltet es dann Jahrzehnte oder ungefähr 20 Jahre später in einem Brief an Maurice Sullivan, einen Freund von ihm, ebenfalls Mathematiker, Physiker, und schreibt da folgendes: Du findest es seltsam, dass ich die Begreifbarkeit der Welt als ein Wunder oder ein ewiges Geheimnis betrachte. Nun, a priori wäre eine chaotische Welt zu erwarten, die vom Verstand gar nicht begriffen werden kann. Es wäre zu erwarten, dass die Welt nur insoweit Gesetzmäßigkeiten unterworfen sei, als wir sie durch unsere Intelligenz ordnen. Eine Ordnung dieser Art wäre wie die alphabetische Ordnung der Wörter einer Sprache. Das Beispiel ist sehr einleuchtend aus meiner Sicht. Die meisten sollten einen Buchstabensuppe kennen. Ja? Und wenn wir jetzt nie das Alphabet gelernt hätten und die Aufgabe bekämen, die Buchstaben in einer Buchstabensuppe zu ordnen, wäre jede mögliche, also Reihung dieser verschiedenen Buchstaben möglich und genau gleich logisch wie jede andere. Das heißt, wir einigen uns per Konvention auf A, B, C, X, Y, Z, aber das liegt nicht im Wesen der Buchstaben selbst, sondern das wird aufoktroyiert hinein projiziert als Ordnung. Und Einstein sagt, eigentlich soll es auch mit der physikalischen Welt so sein, dass wir Ordnung nur dort vorfinden, wo unser Verstand sie setzt und sie hineinprojiziert, aber wir sollten sie nicht im Wesen der Dinge selbst vorfinden. Er fährt fort und sagt, im Gegensatz dazu ist zum Beispiel die Art der Ordnung, die von Newtons Gravitationstheorie geschaffen wird, völlig anders. Selbst wenn die Axiome der Theorie vom Menschen gesetzt werden, setzt der Erfolg eines solchen Unterfangens ein hohes Maß an Ordnung in der objektiven Welt voraus. Und das wäre a priori nicht zu erwarten. das ist das Wunder, das ständig zunimmt, je mehr unser Wissen zunimmt. Und vor allem diesen letzten Satz finde ich sehr bedeutsam, dass eben Einstein sagt, das ist nicht etwas, das wir irgendwie dann weg erklären, sondern je mehr unser Wissen zunimmt, je mehr wir sehen, dass die Sprache der Mathematik und unsere Modelle nicht nur den Alltagsbereich des menschlichen Lebens beschreiben können, sondern sich auch eignen, die ganz großen Dinge zu beschreiben, so wie eben in der Relativitätstheorie oder die ganz kleinen Dinge wie eben in der Quantenphysik, dass das hier möglich ist, die Welt in diesen eleganten, sparsamen Formeln der Mathematik zu beschreiben, das ist erstaunlich und das ist erklärungsbedürftig. Und je mehr uns das gelingt, desto mehr staunen wir darüber, dass die Welt so geordnet ist und sich einer solchen Beschreibung eignet. In die ähnliche Kerbe, klassisches Paper aus dem Jahr 1960, schlägt Eugene Wigner, das Paper heißt The Unreasonable Effectiveness of Mathematics. Da beschreibt er eben, wie erstaunlich es ist, dass die Sprache der Mathematik sich so ausgezeichnet eignet, die Komplexität, die wir in der Welt rund um uns vorfinden, zu beschreiben, und zwar sparsam, schön, elegant und zutreffend. Ein paar Zitate aus diesem Paper übersetzt. Die enorme Nützlichkeit der Mathematik, schreibt Wigner, grenzt an das Mysteriöse. Es gibt keine rationale Erklärung dafür. Das Wunder der Angemessenheit der Sprache der Mathematik zur Formulierung physikalischer Gesetze ist ein wunderbares Geschenk, das wir weder verstehen noch verdienen. Immerhin Wigner, auch Nobelpreisträger, ein wunderbares Geschenk, das wir weder verstehen noch verdienen. Das sind schon quasi religiöse Begriffe, die er verwendet, so ähnlich wie eben Einstein auch. Und das ist eben erklärungsbedürftig. Warum ist die Welt so geordnet? Warum ist die Welt so leicht oder so sparsam, so elegant, so zutreffend mit den Formeln der Mathematik beschreibbar? So, das waren schon die ersten zwei Punkte. Jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt, bevor wir zur Diskussion der Ergebnisse kommen oder zu Arguments kommen. Und zwar ist die Aussage einfach die, dass gewisse Ergebnisse der Naturwissenschaften erklärungsbedürftig sind und existenzielle Fragen aufwerfen. Und ich greife jetzt nur einen Bereich heraus, nämlich den Bereich der Kosmologie und insbesondere das Standardmodell der Kosmologie, vulgo Urknall. Bei diesem Bereich geht es darum, ihr seht da ein Foto vom Urknall, das ist nicht ganz scharf, weil es mit einem alten iPhone aufgenommen worden ist, iPhone 3. Also, an artist's impression des Urknalls, aber ihr kennt die Theorie des Urknalls. Wenn wir also den Pfeil der Zeit, der ja laut Physik nur immer dieser Vektor in eine Richtung fährt, wenn wir den umkehren könnten und die Zeit zurücklaufen könnten, dann würden die jetzt auseinanderstrebenden 14 Milliarden Lichtjahre voneinander entfernten, so weit sehen wir, weiter sehen wir nicht, Galaxien immer näher zusammenrücken, bis sie sich verklumpen zu einem extrem dichten Ball aus Masse und Energie, der immer und immer kleiner wird, bis das kleiner ist als das kleinste Elementarteilchen, das wir kennen, und irgendwann eben beginnt die Stunde Null, die Singularität, vulgo Urknall. Und in den letzten, sagen wir mal, grob 40 Jahren, ist es in der Naturwissenschaft, vor allem in der Astrophysik, so, dass sich immer mehr Indizien dafür anhäufen, dass wenn dieses Modell stimmt, und es ist bei weitem das vorherrschende Modell, dass ganz, ganz viele Dinge fein abgestimmt sein müssen, dass es überhaupt einen Kosmos gibt, in dem Leben bestehen kann, sich entwickeln kann, erhalten werden kann. Man nennt es eben die Feinabstimmung. Also gewisse Werte, wie zum Beispiel die Stärke der Gravitationskraft, die Anzahl der Dimensionen, die starke und die schwache Wechselwirkung, wie die sich zueinander verhalten und vieles mehr, über 20 Variablen, die Stand heute alle beliebig ausfallen könnten, haben nur ganz kleine Bereiche, wo Leben möglich ist. Kurze Literaturliste, könnt ihr euch da einprägen. Also die ersten Paper 74, 79, das 79er Paper war in Nature, die erste große Monographie 86 von Darrow und Tipler, dann eins von Rees, der ist weit verbreitet, aber ein herausragender Astrophysiker ist eben auch, zum Beispiel McGrath 2009 und jüngst Lewis und Barnes, eine Monographie bei Cambridge University Press 2016. Das ist nur eine kleine Auswahl. Also es gibt da viel Literatur dazu, ich greife nur einige Beispiele heraus. Das erste ist eben von Martin Rees, meines Wissens ist er Atheist oder Agnostiker, und er hat nur 6 dieser Konstanten, die fein abgestimmt sein müssen, herausgegriffen in seinem Buch, 1999 erschienen, Just 6 Numbers, The Forces That Shape the Universe. Und er sagt über diese 6 Zahlen, die sind ein Rezept für ein Universum. Mehr noch, das Resultat hängt von ihrer Größe ab. Wenn eine von ihnen nicht fein abgestimmt wäre, würde es keine Sterne und kein Leben geben. Also, ihr versteht die Grundaussage, viele dieser Variablen sind grundsätzlich beliebig, aber nur in einem kleinen Bereich lassen sie ein biophiles Universum zu, ein Universum, wo es Leben geben kann. So, wie genau ist jetzt diese Feinabstimmung? Ein Beispiel von Lord Rees. Omega drückt aus, das Verhältnis für vereinfacht erklärt von der Masse im Universum und die Energie, die die Masse auseinandertreibt. Die muss fein abgestimmt sein, weil, wenn es zu langsam geht, übernimmt die Gravitation und das Ganze kollabiert wieder in sich selbst. Es gibt keine Zeit, dass sich Galaxien und Sterne und Planeten und Elemente herausbilden können. Zu schnell, dann haben wir homogenes Gas, 1, 2, vielleicht 3 Elemente. Und auch wieder, hier formen sich keine Galaxien, keine Sterne, keine schweren Elemente, keine Planeten und so weiter. So, warum eigentlich? Also in diesem Standardmodell ist es so, dass zunächst einmal braucht man natürlich irgendwie Masse, die sich verklumpt, dass es irgendwas gibt in Galaxien. Und die allermeisten Elemente, die wir heute beobachten, sind in diesem Modell entstanden, nicht in der Singularität selbst, sondern durch Kernschmelze in den Sternen der ersten Generation. Und zum Beispiel Kohlenstoff, zum Beispiel Sauerstoff. Das heißt, ohne diese Kernschmelze in diesen Sternen der ersten Generation gibt es die allermeisten Elemente nicht. Daher auch keine interessante Chemie, kein chemisches Leben, so wie wir es uns vorstellen oder wie wir es theoretisch abbilden können. So. Daraus folgt übrigens, dass wir alle aus Sternenstaub bestehen. Ist doch schön, oder? Also wenn ihr irgendwie ein Liebesinteresse habt, ja, dann könnt ihr jetzt eurer Geliebten oder eurem Geliebten schreiben, ich habe gerade gelernt, du bestehst aus Sternenstaub. Und es wird sogar stimmen, ja, wissenschaftlich erwiesen. So, aber damit es eben funktioniert, braucht es zunächst einmal überhaupt diese Sterne. Die Feinabstimmung eine Sekunde nach dem Urknall, da sind die Modelle relativ belastungsfähig, zumindest nehme ich das so aus der Literatur. Und Martin Lord Rees, der lange Zeit Präsident der Royal Society war zum Beispiel, sagt, die Feinabstimmung eine Sekunde nach der Singularität muss sehr hoch sein. Wie hoch? Wer will raten? Das ist jetzt der interaktive Teil, jetzt kommen 2, 3 so Ratespiele. So 50-50, 1 in 5, 1 in 10, 1 in... 1 in wie viel? Ziemlich hoch, ja. Wie hoch? Was war 1 in?
1 hoch minus 60.
Ah, eine Sekunde, ne? 50-50. Okay, also wir haben von 50-50 bis zu 1, 10 hoch 60 haben wir alles, also eine Sekunde nach dem Urknall. Das ist 1 hoch 15, ja, laut Rees. Und das ist schon spannend, weil es sind eben eine Zahl mit 15 Nullen, 6 Nullen eine Million, 9 Nullen eine Milliarde, also 1 Million Milliarden weiße Tennisbälle oder Golfbälle oder wie auch immer, und nur hinter einem verbirgt sich ein Universum, wo es überhaupt Sterne gibt, wo es überhaupt Planeten geben kann. 1 in 1 Million Milliarden. Also unvorstellbar. Wenn man das weiter rückrechnet, wie es zum Beispiel Rodney Holder von der Universität Cambridge gemacht hat, da werden die Berechnungen ein bisschen diskutabler, da kommt die Inflation, spielt damit hinein. Aber wenn man es so zurückrechnen kann, dann muss es natürlich noch früher fein abgestimmt sein in der Planck-Zeit, 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Urknall. Da sind wir jetzt bei der Seite, der offenbar schon ins Thema eingeweihte Herr, zitiert hat, 1 in 10 hoch 60. Also hat man 60 Nullen, und das ist eine Zahl, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also eine Zahl, die in gewisser Weise aus unserer Sicht jenseits von Gut und Böse ist. Wenn man versucht, das zu illustrieren, muss man Dinge nehmen, die sehr, sehr häufig vorkommen. Es gibt sehr viele Sterne im sichtbaren Universum, es gibt sehr viele Sandkörner auf der Erde. Jetzt kurze Schätzung, wer glaubt, dass es mehr Sterne gibt, die wir deren Existenz irgendwie durch Teleskope erfassen können? Und wer glaubt, dass es mehr Sandkörner gibt an Meeresstränden? Wer ist für mehr Sterne? Ja, mehr Sterne, ja, okay. Mehr Sandkörner? Okay, haben wir ein paar. Also es ist relativ knapp, für die Größenordnung gesehen relativ knapp. Die Schätzung, also ich habe nachgezählt letzte Nacht, bin aber nicht ganz fertig geworden, das habe ich geschätzt. 10 hoch 22 Zahl der Sterne, das ist die untere Schätzung von der ESA, European Space Agency, könnte auch 10 hoch 24 sein, also das Ganze mal 100. Aber nehmen wir so untere 10 hoch 22 Sterne im sichtbaren Universum. Und dann habe ich bei den Sandkörnern jemanden gefunden, der heißt The Math Dude. Ja? Und wenn einer so heißt, dann muss stimmen, was der schreibt, oder eine Website, The Math Dude, und der schätzt 8000 Sandkörner pro Kubikzentimeter Strand, so und so viele Quadratkilometer Strand auf der Erde, kommt auf eine Hochrechnung, und die Hochrechnung ist, und jetzt wird es spannend, wer gewinnt, 5 mal 10 hoch 21. Also, die Sterne siegen, aber nur Faktor 2. Also ist jetzt nicht so riesige Zehnerpotenzen entfernt, laut dieser Schätzung. Ja. Was will ich aber damit sagen? Es gibt unzählige Sterne, unvorstellbar viele Sandkörner, und wir können auch nicht nur in die Nähe kommen dessen, dass wir 10 hoch 60 illustrieren. Das heißt, wir müssten sagen, okay, such dir bitte von ein Sandkorn aus irgendwo, an irgendeinem Meeresstrand, und wenn du das all richtiger Kontinent, richtiges Land, richtiger Strand, richtiger Quadratzentimeter, richtiges Sandkorn, dann musst du das Ganze nur machen mal 10, mal 10, mal 10, mal 10, mal 10, und zwar 38 mal 10, und dann haben wir 10 auf 60 illustriert. Also es ist unvorstellbar, wie gering diese Wahrscheinlichkeit ist. So, das war ein Beispiel. Es geht aber in dieser Tour ähnlich weiter fort. Die anderen Beispiele bringe ich kürzer. Sir Fred Hoyle war Astrophysiker in Cambridge. Von ihm stammt der Ausdruck Big Bang. Und er hat herausgefunden, dass es eine Feinabschwingung auch geben muss, dass es, was man überhaupt einmal bis zum Kohlenstoff kommt. Weil zwei Helium haben sich auf ein Backel, werden ein Beryllium. Dann muss ein drittes dazukommen, dass es Kohlenstoff werden kann. Das ist aber so flüchtig, das Beryllium, dass es da eine Resonanz geben muss in einem ganz gewissen Bereich, dass diese Reaktion beschleunigt wird. Das hat er vorhergesagt. Leute sind in Kalifornien ins Labor gegangen und haben das nachgewiesen. Auch hier wieder eine Feinabstimmung, und wenn es dann diese Resonanz für die nächste Reaktion wiedergeben würde, 12 plus 4, 16, also von Kohlenstoff auf Sauerstoff, dann wäre der ganze Kohlenstoff in Sauerstoff umgewandelt worden, auch nicht ideal. Er schreibt in einem Paper dazu oder in einem Interview, sagt er, eine nüchterne Betrachtung der Fakten legt nahe, dass ein Superintellekt sich an der Physik und Biologie zu schaffen gemacht hat. Eine nüchterne Betrachtung der Fakten legt nahe, dass ein Superintellekt sich an der Physik und Biologie zu schaffen gemacht hat. Und sagt, sein Atheismus wurde tief erschüttert. Allerdings hat er, soweit ich weiß, an seinem Atheismus festgehalten. Das heißt, offenbar für ihn nicht zwingend der Schluss auf Gott, aber tief erschütterter Atheismus. Letztes Beispiel, Roger Penrose, Mathematiker, Physiker, Universität Oxford, der versucht zu erklären, warum wir ein derart hohes Maß an Ordnung heute im Kosmos vorfinden. Also Entropie ist ja bekannt, die Unordnung nimmt zu. Damit wir das Maß an Ordnung, das wir heute haben, 14 Milliarden Jahre rund nach dem Urknall, muss am Anfang eine ganz gewaltig hohe Ordnung vorgeherrscht haben. Und er versucht es zu beziffern, die Wahrscheinlichkeit, dass genau der richtige Ordnungsgrad tatsächlich vorherrscht. Und diese Zahl ist jetzt echt jenseits von Gut und Böse, ist nämlich 1 in 10 hoch 10 hoch 123. Das sind deutlich mehr, als es Elementarteilchen im ganzen Universum gibt, das wir beobachten können. Das heißt, auf jedes Elementarteilchen eine 0 schreiben, würde nicht ausreichen, die Zahl auszuschreiben. Das war zu Penrose. So, jetzt kommen wir zum Spannenden. Was macht man jetzt mit diesen großen Unwahrscheinlichkeiten, mit dieser Feinabstimmung? Und wie gesagt, ihr habt nur einige wenige Beispiele herausgegriffen. 10 hoch 22 Sterne im Universum, 10 hoch 60. das Feintuning in der Planck-Zeit, das notwendig ist, 10 hoch 10 hoch 123, die Feinabstimmung, damit die Ordnung im jungen Universum ausreichend hoch ist, damit wir heute noch das Maß an Ordnung vorfinden. Zu erklären wären also die Möglichkeit der Forschung, Begreifbarkeit des Universums, siehe Einstein, Unreasonable Effectiveness of Mathematics, siehe Wigner, also warum diese Beschreibbarkeit, diese Begreifbarkeit. Zweitens die Resultate der Forschung, da haben wir drüber geredet, eben Omega zum Beispiel, damit das Universum mit Sternen und Planeten geben kann, wie zum Beispiel bei Lord Rees. Universum mit komplexen chemischen Elementen, zum Beispiel diese Feinabstimmung bei der Reaktion, aus der Kohlenstoff hervorgeht in der Kernschmelze. Und zum Dritten, da sind wir jetzt nicht drauf eingegangen, biophile Eigenschaften, chemische Elemente und Moleküle. So, 5 Hypothesen gibt es, 3 davon sind, glaube ich, schwach, 2 sind möglich, aus meiner Sicht. Darüber kann man jetzt dann diskutieren. Ja. Erstens, zu sagen, es ist purer Zufall, widerstrebt jeder wissenschaftlichen Zugangsweise. Also wenn man anschaut, wie hoch das Maß der Feinabstimmung ist, nicht nur im Bereich von Omega, sondern von ganz vielen anderen Konstanten, dann zu sagen, naja, ist halt einmal gut gegangen, entspricht weder der Neugier des Menschen, noch dem wissenschaftlichen Erklärungsbedürfnis, noch ist es in irgendeiner Weise wahrscheinlich. Zweitens, zu sagen, das Ganze ist banal, weil es muss uns ja geben, damit wir uns die Frage stellen, und nachdem es uns eh gibt, ist eh logisch, dass es einen Kosmos geben muss, in dem wir bestehen können. Also haben wir jetzt eigentlich nichts erklärt. Das interessanterweise kommt diese Beobachtung immer wieder, aber es ist ja sicher schon aufgefallen, dass die einen logischen Widerspruch in sich birgt, weil sie nämlich verwechselt, was eine notwendige Bedingung und eine ausreichende Erklärung ist. Natürlich ist es eine notwendige Bedingung, dass es Beobachter gibt, die intelligent sind und sich die Frage stellen. Das ist die notwendige Bedingung. Aber die erklärt noch nicht, warum gewisse Phänomene auftreten und nicht andere Phänomene. Das heißt, das wäre ein Trugschluss, kann man gerne an einem Beispiel illustrieren, wenn es jemand interessiert, aber das ist sicher ein Trugschluss. Dann manchmal kommt die Antwort, ja, das ist aber nur scheinbar Zufall, weil diese 20, 25 Variablen sind gar nicht so viele, wenn wir mal eine Theory of Everything haben, die also schwache und starke Wechselwirkung und Elektromagnetismus und Gravitation in einer großen Theorie vereinigt und die Relativitätstheorie und die Quantenphysik damit vereinigt, dann wissen wir, es gibt eben 25 Variablen, sondern also 5, 3, 2 oder vielleicht auch nur eine. Es muss genauso sein, wie es ist. Aus der Perspektive der Feinabstimmung wäre das allerüberraschendste Resultat und das allergrößte Resultat, dass unser Universum tatsächlich fein abgestimmt, designt, gewollt ist. Weil die Feinabstimmung der 25 ungefähr Variablen sich ja nur kumulieren würde auf die notwendige Feinabstimmung von 5, 3, 2 oder überhaupt nur einer. Das heißt, auch hier hätte man eher das andere Phänomen, schreibt zum Beispiel auch Lord Rees, dass das noch viel erstaunlicher wäre, wenn die Theory of Everything einmal diese verschiedenen Variablen reduziert, vielleicht sogar auf 1 reduziert. Bleiben also aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten. Erstens, es gibt halt ganz, ganz viele Universen und irgendwann ist aber eines dabei, das halt genau passt. Ja? Und in dem sind wir halt, ne, logisch, in einem anderen wird es uns ja nicht geben. Da ist in der wissenschaftstheoretischen Diskussion interessant, dass natürlich es auch einen Mechanismus braucht, der Universen hervorbringt. Und auch dieser Mechanismus müsste wieder fein abgestimmt sein, dass die richtigen Arten von Universen herauskommen und dass genügend Universen dabei herauskommen. Also auch selbst die Variante Multiversum schließt eine Feinabstimmung aus, impliziert sie aus der Sicht einiger Wissenschaftstheoretiker sogar. Aber es ist natürlich auch anzumerken, dass andere Universen per Definition nicht beobachtbar sind. Das heißt, der ganz klassische Fall, dass eine Falsifikation oder Verifikation, von der geht man sowieso nicht mehr aus, unmöglich ist, schon per Definition, per Theorie. So, wenn also nicht Multiversum, was theoretisch eine Möglichkeit wäre, wenn wir nur ein Universum haben, das einzige, das wir beobachten können, dann liegt die Vermutung doch sehr, sehr nahe, dass hinter diesem Universum sich tatsächlich in den Worten von dem Chemiker oder Astrophysiker, egal, dass sich ein Superintellekt dahinter verbirgt. Dass das Ganze fein abgestimmt ist, dass jemand das wollte, dass das Universum, wie es aber ein Philosoph sagte, wusste, dass wir kommen werden. Dass man eben auf einen Schöpfer schließen kann. Fred Hoyle wollte ich davor zitieren. Damn, das kann kein Superintellekt, has monkeyed with the laws of physics and biology. Und was hat das jetzt mit dir und mir zu tun? Warum finden sich jetzt da Leute, die sich in der Mittagszeit außer einem schönen Venue und einem gratis Essen da treffen, um über sowas nachzudenken? Naja, das Ganze hat schon eine gewisse persönliche existenzielle Brisanz, weil wenn es so ist, dass tatsächlich hinter dem, was wir beobachten, Materie und Energie, es gar nichts gibt, wenn es keinen Plan gibt, keine Absicht, wenn niemand von uns gewollt ist, wenn das Universum nicht gewollt ist, die Welt nicht gewollt ist, du nicht gewollt bist, sondern wir alle reine Zufallsprodukte sind, ohne irgendeine Absicht, einen Plan dahinter, dann bleibt nur absolute Gleichgültigkeit übrig. Das Universum schert sich einen Teufel um dich und mich. Es ist nichts dahinter. So drückt es Richard Dawkins mal aus, wortgewaltig. Ja? Und das bedeutet natürlich, dass letztlich für uns auch nichts dahinter ist. Wir sind nicht gewollt, wir sind nicht geplant, wir sind nichts Besonderes. Und wir können uns auch keine Hoffnungen machen, über den Tod hinaus weiter zu bestehen. Wenn aber Variante B stimmt, wenn dieser Schluss einleuchtend ist und die Belege in die Richtung weisen, dass es einen Superintellekt gibt, einen Designer, einen Feintuner, einen Schöpfer, der hinter dem Universum steht, dann folgt daraus, dass das Universum eben gewollt ist. Dass die Sterne, die Planeten gewollt sind, dass die Menschen gewollt sind, dass du dich gewollt sind. Zumindest ist es sehr viel wahrscheinlicher unter dieser Prämisse, wenn es da vielleicht nicht logisch zwingend folgt. Und das ist natürlich dann schon spannend, weil dann hat es existenziell mit mir zu tun, weist etwas darauf hin, dass ich letztlich nicht reines Zufallsprodukt bin, sondern dass ich gewollt bin und dass es einen Gott gibt, so wie eben Francis Collins es sagt, der Interesse an einer Beziehung mit jedem Einzelnen von uns hat. Eben er ist übers Physikstudium, dann in die Medizin, in die Genetik gekommen und er sagt, für mich gibt es überhaupt keinen Widerspruch, herausragender Wissenschaftler zu sein und gleichzeitig an einen solchen Gott zu glauben. Davon hängt viel ab und ich habe das Thema jetzt nur ganz kurz angerissen und wenige Beispiele gebracht. Ich hoffe, ihr habt es interessant gefunden und es hat euch zum Nachdenken angeregt. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch bereit zu diskutieren und zu sagen, hey, aber da war was nicht klar oder da folgt A nicht aus B. Aber geht es dem Ganzen nach, weil die Sache ist die, davon hängt was ab. Hat mein Leben letztlich Sinn, Bedeutung, bin ich gewollt, vielleicht sogar geliebt? Von dem, der hinter dem Universum steht, oder eben nicht.